Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Sonntagabend Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend, so zum Wochenende. Und ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Sie gilt als die Pflanzenexpertin bei den Gartenprofis vom ZDF. Ihr Steckenpferd? Gartengestaltung. Ohne Schema F, sondern basierend auf den Gegebenheiten. In ihrem neuen Buch heißt es, lasst uns beten, die Kunst ganzjährig schöne Gärten zu gestalten. Und das wird mit ihr auch ohne göttlichen Beistand klappen. Wir schreiben das Beten nämlich mit Doppel-E und begrüßen ganz herzlich Alexandra Lehne. Liebe Alexandra, grüß dich.
Hallo, vielen Dank.
Sag mal, Alexandra, was blüht momentan gerade in deinem Garten?
Ja, momentan ist ja der Monat, der Wonnemonat.
Also eigentlich alles.
Ja, also Gott sei Dank nicht alles, weil unsere Gartenplanungen sind natürlich so aufgebaut, dass du 365 Tage im Jahr Freude im Beet haben kannst. Und jetzt ist gerade Fliederzeit, Rhododendronzeit, die Iris blüht, Allium kommt.
Meine Mutter hat eine japanische Kirsche im Garten, die hat so leicht rosa geblüht. Ja. Das geht aber leider immer ganz schnell vorbei, ja, ne?
Deswegen ist die Blüte nur das Make-up einer Pflanze. Und es geht vielmehr um die Wuchsform und um die Gestalt. Also jede Pflanze hat ja von sich aus eine besondere Form. Und mit dieser Form gestalten wir die Gärten.
Das ist interessant. Da werden wir uns nachher auch noch ein paar Beispiele anschauen von dir. Jetzt blicke ich mal auf die Woche zurück. Da waren ja die Eisheiligen. Es war dann auch sofort irgendwie mieses Wetter bei uns in Deutschland. Freitag war die kalte Sophie. Das war auch nicht so richtig dolle, muss man ganz ehrlich sagen. Wie wichtig ist das für jemanden, der gerne pflanzt, der im Garten sich aufhält, das Wetter tatsächlich immer im Griff zu haben oder zumindest die Temperaturen?
Das kannst du ja eigentlich nicht im Griff haben, ne?
Also, naja, also so im Auge, sagen wir es mal, im Auge.
Wichtig ist, dass wir Menschen auch mal lernen, die Kontrolle abzugeben und zu sagen, okay, die Natur, die macht das schon. Wenn ich jetzt natürlich mit Dahlien arbeite oder anderen Pflanzen, die Kälte nicht vertragen, dann habe ich ein kleines Problem. Und die muss ich natürlich schon im Blick haben.
Und Dahlien sind ja deine Lieblingspflanzen, habe ich gelesen.
Gehören
zumindest dazu.
Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich eine Lieblingspflanze habe. Ich glaube, ich finde alle toll.
Kann ich mir gut vorstellen. Viele davon werden wir heute kennenlernen. Danke, dass du heute Abend unser Gast bist. Bevor wir beide so direkt reinsteigen, kurzes Porträt deiner Arbeit jetzt von Bernd Fuhrmann und Andreas Moll.
Ich habe hunderte Gärten geplant.
Weißt du eigentlich, was drei Dinge sind, die deinen Garten nicht harmonisch wirken lassen?
Zeig dir jetzt meine drei Lieblingssorten.
Gartenglück mit Alexandra Lehne. Sie blüht auf Instagram und im ZDF-Duell der Gartenprofis.
Es ist einfach perfekt.
Danke.
Oh. Wir haben 4 Stunden. Wie sollen wir das schaffen?
In englischen Parkanlagen.
Oh mein Gott. Ladies and Gentlemen, das sind Dahlienbeete.
Ist sie genauso heimisch wie am Hang hinterm Haus. Bei ihr ist Gartenbau Kunst.
Wie ein Künstler, der anfängt, ein Bild zu kreieren. Und genau das Gleiche machen wir hier auch.
Aufgeblüht, die neue Gartensaison beginnt. Worauf kommt es jetzt an? Mit grünem Daumen auf dem roten Sofa. Gartendesignerin und Fernsehgärtnerin Alexandra Lehne.
So, Alexandra, sag mal, wie fühlst du dich eigentlich wohler, fällt mir gerade ein. So jetzt hier, schick angezogen, mit lackierten, ne? Lackierte Fingernägel nicht, aber oder so richtig im Garten drin.
Also lackierte Nägel lohnen sich nicht bei mir. Mhm. Ich mag beides. Ich fühle mich gerade ganz wohl hier so.
Ja, klar, wir haben ja auch tolle Sachen zu erzählen, also über Pflanzen, über Gärten. Aber vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, warum macht Gartenarbeit so viele Menschen glücklich?
Ach, weil da so viele Glückshormone freigesetzt werden.
Wodurch?
Also erstens bist du an der frischen Luft. Frische Luft ist unfassbar gut. Sonne ist auch toll, Regen ist auch genauso gut. Also das Sein in der Natur macht was mit uns. Wir Menschen kommen aus der Natur, wir haben das nur vergessen. Und draußen in der Erde zu wühlen, ich trage auch nie Handschuhe.
Ja.
Und wirklich die Verbindung zu suchen mit Mutter Erde, sagt man nicht umsonst, macht einfach was.
Und es ist ja auch so eine Art Erfolgserlebnis, wenn man denn etwas pflanzt. Wenn es denn hinterher fertig ist, man gießt nochmal mit der Gießkanne oder mit dem Schlauch. Und dann wächst das auch richtig an. Das ist ja auch ein tolles Erfolgserlebnis.
Das stimmt, außer die Schnecken kommen.
Über Schädlinge sollten wir heute auch noch sprechen. Ich habe eine ganz interessante Statistik gelesen. Das wurde mal erfasst, ich glaube sogar im letzten Jahr, dass die Deutschen im Durchschnitt, also über alle gesehen, jeden Tag 12 Minuten im Garten verbringen. Das finde ich eine unglaubliche Zahl. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ist toll.
Und ich finde, jeder, der einen Garten hat, der hat ein großes Stück Verantwortung. Und die meisten sind sich darüber gar nicht bewusst. Und jeder mit einem Stückchen Garten kann so viel tun für sich und für die Welt.
Aber was meinst du mit Verantwortung in dem Fall?
Naja, also die meisten Gärten sehen so aus, dass ich das Haus habe, die Terrasse, eine Rasenfläche und eine Hecke. Mhm. Und der Rasen wird immer schön gemäht, die Hecke wird immer schön geschnitten. Da ist nicht viel Lebendigkeit in diesem Garten. Und Verantwortung meine ich für unsere Natur. Also es gibt unfassbar viele Tiere und Lebewesen, die dort leben. Also wenn du anschaust, eine Handvoll Mutterboden im Garten beherbergt mehr Lebewesen, als Menschen auf der Erde sind. Und ich glaube, das wissen viele nicht.
Ja,
und Lebensraum, das sind ja die Dinge, die wir nicht sehen.
Lebensraum zu pflegen, auch Lebensraum zu schaffen für vielleicht Insekten. Ne? Das ist, hängt alles zusammen mit dem Garten. Du bist ja auch im ZDF zu sehen, bei den Gartenprofis. Da bist du die Pflanzenexpertin. Wir schauen uns mal einen kurzen Ausschnitt an, die Gartenprofis vom ZDF.
So, hangende Hänge. Ich würde gerne die Spireen behalten. Ich werde mich bemühen, so wenig Pflanzen wie möglich rauszureißen, die noch weiterleben dürfen. Wir haben das Pflanzkonzept so ausgerichtet, dass alles harmonisch miteinander übergeht. Für die Birne Gute Graue heißt sie, habe ich diesen Standort gewählt, weil sie hier nicht im Weg steht. Dadurch, dass die jetzt hier am Rand von diesen Beetflächen angeordnet sind, bleibt die Mitte frei und trotzdem hat man dieses wohlige Gefühl und kann dann später hier unter den Bäumen durchgehen. Das ist ganz schön. Ich habe, ich glaube, 7 haben wir.
Genau.
Und können wirklich diese 7 jetzt durch den ganzen Garten ziehen, sodass du immer wieder diese Pflanze hast. Und diese Wiederholung macht das Ganze spannend.
Boah, unglaublich. Hammer. Oh Gott, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
So, das ist ganz interessant, wir kommen da jetzt hier raus aus diesen Bildern und da sagst du gerade, die hat so geweint vor lauter Glück, wie der Garten so umgestaltet wurde. Ne?
Gärten berühren.
Am 18. März lief die letzte Folge von den Gartenprofis. Ihr seid jetzt wieder während in den Dreharbeiten drin. Du hast mir gerade schon verraten, du gehst jetzt los. Eine ganze Woche wird gedreht. Ja. Das heißt, du wurdest ausgewählt, den Garten umzugestalten. Das ist immer auch so ein Wettbewerb zwischen den Gartenprofis. Eine Woche. Ist das viel oder ist das wenig? Ich habe das Gefühl, wenn man so einen ganzen Garten umgestaltet, das ist schon heftig.
Na gut, jetzt sind die Gärten schon so ausgewählt, dass es machbar ist. Mhm. Und trotzdem ist also brutaler Stress, kann man nicht anders sagen. Wir haben 5 Tage, 4 Drehtage, 1 Tag ist GoPro-Tag. Und ich hatte in den letzten Jahren leider das Pech, dass es immer geregnet hat. Und wenn es regnet und dann noch die Kameras da sind, die dann immer sagen, stopp, kannst du das nochmal machen? Ich muss das noch aufnehmen. Oh, dann gibt es halt extreme Verzögerungen und dann wird es schwierig hinten raus.
Gibt es eigentlich eine Philosophie, nach der du arbeitest? Also jetzt nicht nur im Fernsehen, sondern ganz allgemeine Philosophie, wie du Gärten gerne gestalten möchtest?
Die gibt's.
Wie lautet sie?
Willst du wissen? Ich habe in England studiert und die Engländer gehen sowieso immer ein bisschen anders an die Gartengestaltung als wir Deutschen. Okay. Und da ist das Hauptaugenmerk tatsächlich auf die Pflanze gerichtet. Und bei mir geht es noch drüber hinaus, weil ich sage, ich möchte gerne die Menschen mit ihrem Garten verbinden. Und da geht es um viel Spüren, Herz, Sehnsüchte und herausfinden, was ist die tiefste Sehnsucht des Gartenbesitzers und der Gartenbesitzerin. Und das dann rauszukitzeln und den Garten dann zu diesem Ort werden zu lassen, bringt dann als Effekt Tränen.
Also es gibt ja, um da vielleicht mal so ein Beispiel rauszukitzeln, es gibt ja Menschen, die sagen, Mensch, ich bin so gerne in Italien. Mhm. Könnte mein Garten, das würde mich berühren, ein bisschen italienisch aussehen? Wäre das so ein Herzenswunsch, den man verwirklichen kann?
Der ist sogar noch zu oberflächlich. Also ich gehe meistens tiefer rein und gucke, was ist denn hinter Italien? Mhm. Und Italien hat oft dieses Urlaubsgefühl, dieses Loslassen. Und wenn wir dann aber tiefer graben, und ich hatte das letztens erst, dass ich einen Mann hatte und Männer sind, weiß ich nicht, ob du da aus dir raus.
Ich komme aus mir raus. Ich komme immer raus.
Also oft sind es die Frauen, die schneller an den Punkt kommen, was sie sich wünschen. Und bei dem Mann war es so, dass er erst erzählte über Urlaub und wie toll das ist und loslassen und zur Ruhe kommen. Und dann habe ich ihn mal gefragt, was ist denn dahinter? Und dann frage ich so durch. Und zum Schluss war es so, dass er mit so einem ganz strahlenden Gesichtsausdruck mir erzählte, wie schön es war, als er mit seinem Großvater, kleine Hand in große Hand, nach der Schule in den Schrebergarten ging. Mhm. Und er hat sich gesehnt nach diesem Gefühl, nach diesem Geborgenheitsgefühl, nachdem er ist klein, er hat jemanden, der Verantwortung trägt für ihn. Und diese kindliche Leichtigkeit, die wollte er wieder haben.
Gibt es dann, wenn du das herausgefunden hast, so eine Step-by-Step-Anleitung, wie man überhaupt anfangen sollte, einen Garten umzugestalten?
Die gibt's, ja. Also wir folgen klaren geometrischen Grundformen. Also es ist wirklich eine grafische Erarbeitung. Und ich habe in England die Bauhauslehre gelernt.
Also gerade Linien auch?
Ne? Ja, also geometrische Formen. Also auch ein Kreis ist eine geometrische Form, auch okay. Ein Viertelkreis ist eine geometrische Form. Aber diese Klarheit zu haben in dieser Grundstruktur, braucht unser Gehirn, um sich zurechtzufinden. Und wir haben im Haus haben wir Wände und wir haben eine Decke und Menschen fühlen sich geborgen. Und der Garten ist aber frei. Wir haben wir haben den Himmel, wir haben keine Decke. Wir haben eben diese Wände nicht. Und dieses Geborgenheitsgefühl zu erschaffen, ist gar nicht so einfach für viele. Und da gibt es Gesetzmäßigkeiten.
Wir haben mal ein paar Fotos, die du uns auch zur Verfügung gestellt hast. Mhm. Vielleicht können wir da mal anfangen. Wir haben zuerst so eine Art Bauerngarten, den wir Ihnen gerne mal zeigen möchten. Wollen wir mal schauen, ob wir das Foto jetzt auch reinkriegen. So, na, da ist es zum Beispiel. Hier mit diesem Schirm. Das ist ja, wie ist dieser Garten entstanden?
Das ist einer meiner Lieblingsgärten. Der ist entstanden durch eine Frau, die mich über Instagram kontaktiert hat und sagte, ich möchte gerne, dass du meinen Garten umgestaltest. Und ich vertraue dir, das ist sowieso das Beste, ja? Wenn jemand sagt, ich vertraue dir, boah, dann ne, kannst du aus dem Vollen schöpfen. Und dann hatte sie mir nur so ein paar Bilder geschickt von Pflanzkombinationen, die sie cool findet und spannend findet und Farben. Und in dieser alten Scheune, ich glaube, die ist von 1700 irgendwas, steckt ganz viel Modernität. Also wir haben Stahl, wir haben Sichtbeton. Es ist sehr clean, aber sehr cool. Und sie wollte den Garten als Kontrast haben, um diese Spannung zu haben zwischen innen und außen. Und trotzdem passt beides zusammen.
Also was Natürliches und innen drin mehr so was Industrielles, was aber dann auch wieder in so einem Spannungsfeld alte Scheune eingebaut wurde. Ne?
Genau, aber wenn jetzt dieser Garten komplett modern geworden wäre mit Formschnittgehölzen und also alles schön gerade geklippt, dann hätte ich die Stimmung da nicht. Das wäre nichts.
Wir haben jetzt hier noch einen anderen Garten. Guck mal, der ist jetzt schon nicht an der einen Stelle schon vor. Da ist auch so eine Art Außensitz. Guck mal, das gehört noch zu dem Bauerngarten. Vielleicht noch den anderen, den hier, genau.
Ja, das ist ein ganz anderes Objekt.
Also, ich sage, ganz sieht ganz anders aus gleich. Ne?
Ich schaue mir immer die Häuser an, ich schaue mir die Umgebung an, ich schaue mir an die Menschen, die dort wohnen. Und dementsprechend entwickelt sich dann dieses Objekt und meistens, oder steht eins auf dem Kopf, meistens mit mit den Menschen auch zusammen, ja, was sehr schön ist. Also das Ziel ist natürlich immer, dass Leute, die zu mir kommen, auch Interesse an ihrem eigenen Garten entwickeln. Und wenn ich jetzt einen Garten plane, dann ist es eine Momentaufnahme. Wir sitzen hier auf einem Sofa, das Sofa steht hier. Außer es kommt einer, der ist verrückt. So ein Garten, der lebt. Und dieser Garten, der verändert sich jedes Jahr. Pflanzen kommen, Pflanzen gehen. Hier geht sie, dann taucht sie irgendwie 2 Jahre später an einer anderen Stelle wieder auf. Keine Ahnung, warum. Und wenn ich als Mensch aber dieses System dahinter nicht verstehe, kann ich auch nicht eingreifen. Und dann kann es passieren, dass der Garten nach 5 Jahren wieder so aussieht wie vorher, nämlich Natur. Also, was ja gut ist, aber Gartendesign ist ja der Versuch, so ein bisschen Struktur in das Chaos zu bringen.
Ich finde das faszinierend, wie du das so formulierst und welche Gedanken du dir machst um den Garten, auch in Bezug auf die Menschen. Und dazu passt auch ganz faszinierend deine Lebensgeschichte, wie du überhaupt Gartenexpertin geworden bist. Das werden wir uns gleich nochmal anhören. Vorher aber gehen wir mal in norddeutsche Gärten. Norddeutsche und ihre Gärten. Ein großes Exemplar hat Alicia Elling in der Nähe von Lüneburg besucht.
Zu einem Garten wie Ninas gehört es nicht nur genüsslich, die Nase in die Sonne zu recken, zusammen mit Hündin Pony Hütchen. Dazu gehört Arbeit und Teamarbeit, wie mit Babsi, Bella, Bärbel und Billy, den Rasenmähern auf 4 Hufen.
Wir haben so viele Tiere, weil die Tiere unsere Probleme lösen. Weil wir versuchen auf elektrische Geräte, große Geräte, Gifte und so weiter und so fort, was es alles gibt, zu verzichten. Ja, genau dafür bist du da. Die Enten sind dafür da, die Schnecken zu fressen. Die Katzen sind dafür da, die Mäuse zu essen. Wir haben Eulen angesiedelt, damit die Ratten essen. So funktioniert alles so, wie es funktionieren sollte.
Vor 2 Jahren ist die Autorin und Journalistin Nina Kempf mit ihrer Familie raus aus der Stadtwohnung auf den sanierten Obsthof nahe Lüneburg gezogen. Kurz nach Einzug kam aber noch der bereits gebuchte Urlaub.
Ich konnte mich gar nicht auf den Urlaub konzentrieren, weil ich nur noch in den Garten wollte und habe im Griechenland-Urlaub Dahlien gegoogelt. Welche Dahlien werde ich hier einbuddeln? Wie genau setze ich meine Gemüsebeete an?
Saisonbedingt blüht hier noch wenig. Im Sommer sieht es dann so aus. Ninas Mann Dennis ist Architekt. Beide stürzen sich gern in Projekte. Dazu kommen ihre 3 kleinen Kinder, die im Garten aufwachsen, hier aufblühen. Ihre anderen Babys werden im Gewächshaus groß.
Meine Lieblingsmomente beim Gemüseanbauen ist auf jeden Fall, wenn man das erste kleine Blättchen sieht. So, also dieses, es wächst etwas aus dem, was man tut, das gibt schon eine große Befriedigung. Also vielleicht sogar noch mehr, als am Ende wirklich komplett auf dem Teller zu haben.
Die 33-Jährige kocht mit Herzblut. Alles soll möglichst saisonal und regional sein. Damit der 3000 Quadratmeter Garten genug Wasser bekommt, haben sie eine Bewässerungsanlage mit Regenwasser aus einer Zisterne. Ansonsten ist es viel Handarbeit.
Die Nägel habe ich nur fürs Fernsehen gemacht. Ich habe sehr schwarze, dreckige Fingernägel unter dem Rot, weil ich immer alles ohne Handschuhe mache. Aber ich dachte, das wollt ihr nicht sehen, deswegen habe ich sie rot lackiert. Ich buddel am liebsten ohne Handschuhe, weil ich mache das hier, weil mich diese Arbeit mit der Erde so glücklich macht. Und wenn ich Handschuhe anhabe, dann kann ich das gar nicht richtig fühlen.
In den sozialen Medien teilt Nina ihren Alltag, genau wie ihr aktuelles Projekt. Um die Monokultur Rasen zu verkleinern, hat sie knapp 700 Stauden und dazu Wildblumen gepflanzt. So soll die Blumenwiese eines Tages aussehen.
Der Garten ist für mich so ein bisschen wie Therapie, sage ich immer, dass ich hier einfach entspannen kann und die Zeit, meine Zeit mit mir sinnvoll nutze irgendwie. Also ich brauche irgendwie auch immer dieses Erfolgserlebnis, dass ich was mit meinen Händen produzieren kann und herstellen kann und man das direkt sieht.
Und noch bevor man es sieht, plant die Autorin Beete ganz genau. Ihre Anmeldung im Fitnessstudio, so die Autorin, bereue sie. Was für Popeye sein Spinat ist, ist für Nina ihr Garten. Aber die Muskelarbeit wird ja schließlich belohnt.
Meine Lieblingsmomente sind, wenn meine Kinder morgens fürs Frühstück den Schnittlauch aus dem Gemüsegarten holen oder ich mit meinem Mann abends den Sonnenuntergang im Garten auf unserem Sofa und einem Glas Wein erlebe.
Der Vergleich? So sah es hier einmal aus. Und das ist draus geworden. Ninas persönliches kleines Bullabü in Norddeutschland.
So, da ist natürlich das Urteil der Gartenexpertin gefragt. Die Dame braucht die Gartenprofis nicht mehr.
Nein.
Ja, also toll gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Super, jeder Mensch kann seinen Garten selber machen. Die meisten haben nur Angst.
In was für einem Garten bist du aufgewachsen?
Oh,
wir haben ein Bild. Wir haben tatsächlich auch ein Bild, was wir mal zeigen können. Das ist so der Garten. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen eine Zeitsache. Ne?
Vor der Brombeerhecke.
Das war halt damals auch, sah so aus. Ne?
Ja.
Erzähl von diesem Garten.
Wir hatten einen sehr großen Garten.
Südlich von Berlin, muss ich dazu sagen.
Genau. Mhm. Meine Mutter war Schulgartenlehrerin. Da habe ich gelernt, wie man Radieschen sät und Karotten, also Markiersaat. Ich habe diese Gartenarbeit als Kind nicht genossen. Ich wollte niemals einen Garten haben. Mhm. Wie man sieht, hat es nicht ganz geklappt. Ich habe jetzt mehrere Gärten. Und ich bin tatsächlich meinen Eltern unfassbar dankbar. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Kindheit. Wir waren nur draußen und ich habe mir mein Pferd erpflückt mit Erdbeeren. Das werde ich auch nie vergessen. Ich habe Erdbeeren gepflückt wie eine Weltmeisterin. Nur damit
um sich ein bisschen Geld zu verdienen?
Nein, das war so, naja, du hast halt eine andere Argumentation den Eltern gegenüber, ne? Wenn du viel hilfst und so. Und dann, ja.
Pferd deswegen, weil bei dir Sport auch immer sehr im Vordergrund stand. Moderner Fünfkampf war das bei dir. Da gehört ja Reiten, Fechten und so weiter, gehört ja alles mit dazu. Du hast denn folgerichtig auch Sportwissenschaften studiert. So, und bei den Sportwissenschaften ist aber etwas passiert. Da bist du plötzlich in eine ganz andere Sportart gewechselt, nämlich zum Segeln. Wieso das?
Weil ich gefragt wurde.
Ja, das liegt ja nah. Nein, wie kommt sowas? Erzähl mal.
Ich saß vor der Mensa und dann kam meine damalige Kommilitonin zu mir und sagte, Mensch, du bist doch die Alex, ich kenne dich aus dem Surfen. Hast du Lust zu segeln? Und dann dachte ich, naja, das hört sich irgendwie ganz gut an. Es war Sommer. Mhm. Dann sage ich, was ist denn das für eine Regatta? Ja, sagt sie, das ist auf Mallorca. Und sage ich, ja, und was ist es? Ja, es ist eine Weltmeisterschaft. Ja, und dann bin ich nach Hause gefahren und habe zu meinem Vater gesagt, es gibt zwei Neuigkeiten. Die erste ist, ich segel ab heute und die zweite ist, in zwei Wochen habe ich meine erste Weltmeisterschaft.
So, und das war aber offensichtlich schon so gut, dass du tatsächlich auch fast in Athen bei den Olympischen Spielen gelandet wärst. Ne?
Naja, wir haben die Ausscheidung verloren.
Ja gut, aber kurz davor, muss man sagen. Ne?
Ja, kann man so sehen, ja.
Dadurch hast du aber auch Kontakt zu der Seglerszene bekommen, um das mal grob zu sagen, und bist deswegen auch in Australien gelandet.
Ja, und das war auch eine sehr, sehr schöne Zeit.
Und du warst da mit einem Segler zusammen, ne?
Genau, ich war mit einem mit dem besten, also finde ich immer noch, australischen Segler zusammen. Und wir hatten da einen Garten. Und da bin ich tatsächlich auch das erste Mal in Verbindung gekommen mit dem Thema Garten und Gartendesign. Da gab es eine Show im australischen Fernsehen, wo also Gärten gezeigt wurden, Veränderung stattfand. Und das hat mich total fasziniert. Und noch faszinierender fand ich in Australien, dass du abends ins Bett gehst und am nächsten Morgen sieht der Garten anders aus, weil über Nacht die Pflanzen wachsen.
Und dann hast du dich entschieden, ich will noch mal ganz was anderes machen. Ich möchte nämlich Gartengestaltung, Gartendesign studieren. Jetzt, wieso hast du das nicht in Deutschland gemacht? Hätte man, oder nicht in Australien, nicht in Deutschland, sondern in Oxford?
Ich war ja dann, Australien war da vorbei, Segeln war auch vorbei.
Legen wir das Private kurz zur Seite.
Genau, und dann saß ich zu Hause und dachte, ich möchte gerne was anderes machen, außer ich war Marketingleiterin von einem mittelständischen großen Unternehmen. Und ich mochte nicht mehr in Meetings sitzen und ich mochte auch nicht mehr abends sagen, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, außer E-Mails schreiben, gemietet, telefoniert. Also mir hat dieses Künstlerische, das Kreative gefehlt und dieses Hände in der Erde und etwas gestalten wollte ich gerne. Und dann habe ich mich erinnert an das, was mich so bewegt hat und hatte so ein paar Persönlichkeitsseminare gemacht. Da wird ja immer gefragt, ne, was bringt dein Herz zum Schlagen? Und dann habe ich angefangen zu googeln und habe ein Studium gefunden in Oxford an der Oxford Brookes University. Und da hieß es ist für Menschen, die schon mal studiert haben und ich könnte dort 3 Jahre in eins pressen.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also 3 Jahre Studium. Du gehst dahin und machst dieses 3-jährige Studium, machst du innerhalb eines Jahres.
Ja, das war ein bisschen hart.
Hart bedeutet in dem Fall?
Um 8 Uhr früh morgens aufstehen und um 3 Uhr nachts ins Bett.
Okay.
Und keine Semesterferien. Dann. Aber ich habe in der Zeit noch einen Showgarten gebaut.
Das wollte ich gerade sagen, der wurde auch ausgezeichnet, da gab es auch eine Medaille dafür. Ja. Ne? Also das ist
war toll. Eine tolle Zeit.
Tolle Zeit.
Da hatte ich noch ganz viel Kraft. Nein, habe ich immer noch.
Ja, aber es zeigt aber natürlich auf der anderen Seite auch, was für eine Leidenschaft du dafür hast. Und wenn man dann erstmal das gefunden hat, was einen wirklich wirklich zu solchen Leistungen anspornt, denn es ist ja genau das Richtige.
Ich habe auch einen sehr, sehr starken Willen. Gut. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann wird es gemacht.
Früher ein, wir werden gleich mal ins Beet hineingehen und vorher schauen wir uns an, früher ein ehemaliger Acker im Oldenburger Land und heute ein reich gedeckter Tisch. Georg Beinlich.
Weißdorn, Zierquitte, Bärlauch, Gundermann, Süßdolde, Berberitze. Verhungern wird im Habstädter Essgarten wohl niemand, denn fast alles hier ist essbar. Bambus zum Beispiel.
Die ganze Sprosse kann man essen, aber nur gekocht, erhitzt, gebraten, gut durchgebraten. Eine der am blausäurehaltigsten Lebensmittel, die es gibt.
Auskennen muss man sich schon. Seit 5 Jahren beackern Angelika Stelter und Malu Furch den Essgarten, bei dem die Permakulturen des globalen Südens Pate standen. Auf einem 2,5 Hektar großen Acker pflanzten die Vorbesitzer, das Ehepaar Demter, mehr als 30 Jahre lang rund 1200 winterharte Pflanzen. Darunter auch Exoten wie Indianerbirne oder japanischer Blumenhartriegel.
Kriterium war Essbarkeit. Manchmal ist die ganze Pflanze essbar, manchmal nur ein Teil, manchmal nur die Blätter, die Blüten, die Früchte, die Wurzeln.
Bei diesem Grünzeug, Verzeihung, Brennnesseln, sind es die Samen und oberen Blätter.
Wir haben ja Kaffee und Kuchen heute zusammen mit einer Führung. Und dann gibt es immer ein paar wilde Kuchen aus dem Garten, sodass wir immer ein paar Sachen mitverarbeiten, was bei uns natürlich wächst. Das sind Früchte oder auch einfach mal grüne Zutaten, dass Blätter drin sind. Und heute sind das Brennnesseln.
Malu studierte Philosophie, Angelika Betriebswirtschaft. Jetzt ist wohl Gartenbau und Botanik dran. Ganz nützlich, um zum Beispiel manche Pflanzen des Vorbesitzers auch wieder loszuwerden. Den invasiven Japan-Knöterich zum Beispiel.
Den essen wir zwar auch, jetzt in dem Stadium nicht mehr, sondern jünger. Aber der findet sich immer mal wieder hier und da auf dem Grundstück und dann buddeln wir den aus.
Auch beim Bambus gab es mühsamen Handlungsbedarf.
Da war die Rhizomsperre nicht verlegt und dementsprechend haben diese Rhizome, die Wurzeln, sich verbreitet. Den wieder auszubuddeln, die Rhizome zu verfolgen, das ist eine jahrelange Aufgabe und neu einzusperren. Und dann habe ich noch so Sachen wie die Goldrute, die beobachte ich gerade noch ein bisschen, wie die sich entwickelt. Da würde ich sagen, die verdoppelt sich gerade von Jahr zu Jahr. Wir essen die zwar auch, also man kann sagen Fluch und Segen zugleich. Ne? Einmal mehr zu essen, aber auch da haben wir ein Auge drauf und stechen es sonst zur Not halt aus.
Während sie an der Orangerie gleich die Besucher empfängt, verarbeitet Malu die Brennnesseln. Die färben den Kuchenteig schön grün.
Einen Stundenlohn solltest du hier nicht berechnen, daran denkst du nicht. Im Prinzip arbeitest du ununterbrochen die ganze Zeit. Sobald man einen Handgriff im Garten macht, ist es ja theoretisch Arbeitszeit. Also da gehört die Leidenschaft und die Liebe dazu.
Vielleicht haben sie die Arbeit etwas unterschätzt in ihrem großen Garten. Doch zurück in ihre alten Jobs möchten sie auf keinen Fall.
Das hier ist der Torona chinensis, der Gemüsebaum. Wir nennen ihn auch Maggi-Baum. Da nutzen wir die jungen Blättchen für Suppen, für Eintöpfe. Eine Sour Cream lässt sich damit sehr, sehr gut herstellen.
Für Hauskatze Rocco eher kein Leckerli. Die Besucher dagegen dürfen sich jetzt auf Malus Kuchen freuen. Unser Favorit, der Cheesecake mit Süßdolde und Löwenzahn. Lecker. Hungern muss im Habstädter Essgarten wirklich niemand.
Essgarten ist eine faszinierende Bezeichnung, kann ich gar nicht anders sagen. So, wir befinden uns hier am Hochbeet. Liebe Alexandra, erstmal, was ist das Besondere an einem Hochbeet?
Das merkst du schon, ne? Brauchst dich nicht bücken.
Ja, das ist schon mal gut.
Extrem rückenfreundlich. Und ich finde, man kann, wenn das Hochbeet eine genügend große Form hat, die Pflanzen besser im Blick haben. Du hast jetzt hier nicht so viel Schnecken.
Weil es ein bisschen, ja, über Schädlinge müssen wir gleich sprechen. Das ist vor allen Dingen eins ist natürlich auch ganz wichtig, logischerweise, ein Hochbeet ist auch für den einen oder anderen Balkon auch geeignet. Also nicht nur Gärten, sondern eben auch ein Hochbeet passt gut dazu. Fangen wir mal vorne an. Werkzeug, Handschuhe. Da ich sag mal so, sollte man schon das Richtige nehmen, damit man Freude daran hat, ne?
Also Handschuhe trage ich persönlich nur, wenn ich Rosen schneide. Mhm. Ja, selbst dann auch nicht. Aber ich müsste sie tragen oder ich würde sie tragen, wenn ich welche hätte. Dafür wären die aber zum Beispiel zu dünn. Also für Rosen brauche ich wirklich Handschuhe, die am besten bis hier zum Ellbogen gehen und auch richtig also aus Vollleder sind.
Ich finde ja Leder sowieso besser als so Gummihandschuhe. Viele machen ja auch so Küchenhandschuhe, das finde ich...
Nee, Ziegenleder wäre schon ganz gut, weil es sehr weich ist. Die sind schon ganz gut, aber jetzt Rosen würden hier zum Beispiel durchkommen. Mhm.
Okay, jetzt haben wir hier ein bestimmtes Werkzeug, ich reiche das mal an. Bei einer Gartenschere, wichtig, dass die, dass das nicht so eine ganz billige ist, ne?
Oder? Ja, kriegst du auf.
Ja, klar, hier, oder?
Also Gartenschere ist das Tool Nummer eins. Da gibt es verschiedene. Es gibt für eine Rosenschere, es gibt welche für Stauden, für alles Mögliche. Und Gartenscheren sollte man immer dabei haben und vor allen Dingen am besten auch mehr als drei. Weil die liegen dann immer überall und man hat sie dann nie zur Hand.
So eine Schaufel hat ja natürlich auch ganz schnell jemand zur Hand. Aber wie oft bricht auch mal so eine Schaufel? Die brechen ja auch manchmal ab, die biegen ab oder sind so.
Das ist richtig. Also die ist... die würde bei mir nicht lang halten. Ne? Ich habe einen sehr steinigen Boden. Da gibt es Schaufeln, die sind wirklich Schmiede.
Ja.
Aus Schmiedeeisen oder wie sagt man?
Ja, geschmiedetem Eisen.
Geschmiedetem Eisen.
Also geschmiedeten Stahl. So,
ne? Und die sind weitaus besser. Und was auch toll ist, sind Griffe, die ergonomisch sind, also die sich der Hand anpassen. Wenn ich pflanze, pflanze ich ja mal nicht 700 Stauden, sondern.
Mehr.
3000.
Okay.
Oder 3000 Blumenzwiebeln oder 5000 Blumenzwiebeln.
Gut, hier haben wir eine kleinere Auswahl dessen, was möglich ist. Das wäre jetzt, kann man das so sagen, eine Art Gemüse oder Gemüsehochbeet. Ne?
Naja, das ist ja das, was Menschen, die sich ein Hochbeet zulegen und die nicht viel Platz haben, also Tomate mag jeder. Dahlia habe ich mal dazugestellt, weil ich die ganz hübsch finde, hier einfach in diesem Beet. Basilikum kann man immer gebrauchen, Rucola, Pflücksalate, Kopfsalat ist auch was, was also jeder Sauerampfer.
Sauerampfer, ne, hat uns unser Vater früher immer zu essen gegeben, beziehungsweise durften wir selber pflücken.
Und war lecker?
Ja, lecker, schon, ist halt sauer. Ne? Also ist
kannst du mal nehmen.
Ja, mach ich gleich. So, okay, weiter.
Sehr gut. Und dann haben wir jetzt hier so die Naschgartenecke. Mhm. Und dann gibt es ja noch ganz viele andere Sachen, wie zum Beispiel Kräuter, Lavendel. Und was wichtig ist, wenn du dir Pflanzen einkaufst, dass du guckst, wie wollen die stehen? Ja? Was brauchen die für einen Boden? Und wollen die mehr Sonne oder ein bisschen weniger Sonne? Und jetzt habe ich hier so ein mediterranes Beet.
Die könnten ja wahrscheinlich mehr Sonne vertragen. Mediterran, nehme ich jetzt einfach mal an. Was passt da zu was?
Also wir haben Lavendel, wir haben Rosmarin, wir haben Thymian und wir haben Salbei. Und die wollen alle Sonne und die wollen alle wenig Nährstoffe.
Und wenig Wasser auch.
Und, naja, also Wasser wollen die schon, aber eben nicht übermäßig viel. Wohingegen die Tomate als Starkzehrer sehr viel Nährstoffe braucht.
Okay.
Also es wäre halt nicht gut, Lavendel und Tomate zusammenzustellen.
Ja, das ist ja ganz wichtig. Also man muss ja gucken, was habe ich in meinem Hochbeet drin.
Richtig.
Dann heißt es nicht, oh, ich mache eine Tomate, ein bisschen Lavendel und so weiter. Das geht nicht gut.
Das geht nicht gut. Und wir haben ja noch Paprika.
Ja.
Und Paprika zum Beispiel, möchte man meinen, könnte man ja mit zu der Tomate stellen.
Ja.
Funktioniert aber auch nicht, weil beide sind Nachtschattengewächse. Und wenn die beide zusammen stehen, dann ist die Chance größer, dass Schädlinge kommen und von der einen zur anderen hüpfen. Deswegen stellen wir die gerne in die Nähe vom Lavendel, weil die ätherischen Öle wiederum die Schädlinge vertreiben.
Okay, Stichwort Schädlinge. Ich denke mal, die Schnecke wird da erstmal an vorderster Front stehen, die sich unbeliebt macht. Beim Hochbeet wahrscheinlich nicht so ausgeprägt, weil die ja erstmal hoch muss. Aber im Garten, ja, gibt's auch.
Das ist gar nicht das Hochmüssen, wenn ich jetzt ein Hochbeet zu Hause habe und ich kompostiere. Was ja toll ist. Ja. Kompost ist das Gold des Gärtners.
Ja.
Und den Kompost, den gesiebten, in mein Hochbeet packe, um zu mulchen, um zu düngen, dann sind die Schneckeneier meistens schon drin.
Okay.
Also ich bringe quasi die Schnecken ins Hochbeet, ohne dass sie von außen hochkrabbeln, sondern ja.
Und wie kriege ich die wieder raus? Gar nicht.
Absammeln.
Wie kann ich vermeiden, dass im Garten in so niedrigen Beeten Schnecken überhaupt sich in dieses Beet hineinbegeben? Ach, gibt's da so einen Trick mit irgendwelchen? Es gibt, ich habe schon so, es gibt ja auch im Internet gibt's ja unglaublich viele Schneckenfallen oder Glattstreichen, dass sie da gar nicht erst hochkommen können.
Also ich war vor 2 Wochen in einem Gemüsegarten, der nach dem Mond bestellt wird und bearbeitet wird, auch sehr spannend. Und die haben alles leergeräumt, haben einmal einen Schneckenzaun außen rum gesetzt und haben seitdem tatsächlich Ruhe.
Also Schneckenzaun ist ein Thema.
Hat dort funktioniert, heißt aber nicht, dass es bei dir funktioniert. Das ist wie, weiß ich nicht, ich stelle 2 Lavendel ins Beet, der eine, der gedeiht prächtig und der andere stirbt. Mhm. Das weiß man nicht.
Also man muss auch ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln.
Ja.
Man muss vor allen Dingen nicht einfach nur pflanzen, sondern man muss dabei bleiben und es auch lieb gewinnen.
Soll ich mal so ein bisschen pflanzen nebenbei, sonst reden wir die ganze Zeit?
Ich glaube, das kriegen wir gar nicht mehr hin. Das können Sie sich zu Hause aber mit Sicherheit auch vorstellen, wie man so etwas pflanzt.
Ja, warte, also ich zeig dir eins, was wichtig ist. Eine Sache
ist wichtig, okay.
Wenn du eine Pflanze aus dem Topf holst, dann sieht die aus wie
so.
Wie so. Und dann pflanzt du die ein und dann kannst du sie nach 3 Monaten genauso wieder rausziehen.
Also muss ich das hier so ein bisschen
anbröseln? Genau, man muss sie aufbrechen, also die Wurzeln leicht zerstören.
Okay.
Ist wichtig.
Okay.
Und dann graben. Jetzt hätte ich die Schaufel nehmen sollen.
Ich helfe mal. Haben wir beide dreckige Finger. Zack. Aber wichtig ist dieses.
Das
ist
und jetzt andrücken ist auch wichtig. Also Wurzeln aufbrechen und andrücken, weil jetzt können sich die Wurzeln mit dem Substrat, mit der Erde verbinden und die Nährstoffe aufnehmen.
Wir haben gepflanzt.
Ja.
Sehr schön. Jetzt wird es stachelig, aber auch sehr bunt. Petra Werns zu Besuch beim inoffiziellen Kakteen-Weltmeister.
Für Rentner Reinhard Liske beginnt jetzt die aufregendste Zeit des Jahres, die Kakteenblüte.
Wenn ich morgens aus dem Bett komme, der erste Blick ist aus dem Badezimmer im ersten Stock. Dann gucke ich nach unten, blüht was? Ja, nein. Und wenn das der Fall ist, dann bricht Panik aus und dann geht es schon morgens um 6 Uhr ab nach draußen.
Er hat nämlich Kakteen en masse. In seinem Garten in Hodenhagen gibt es 3 solcher XXL-Beete. Und in ein paar Wochen sieht es hier so aus.
Am schönsten ist es, wenn man Pflanzen hat, die zum ersten Mal blühen, weil das immer eine große Überraschung ist. Handelt es sich um eine weiße Blüte, dann ist es eine Enttäuschung. Die wird gleich in Richtung Biotonne gestellt. Und wenn es eine farbige Blüte ist und dann auch noch eine mehrfarbige, da freut man sich mächtig drüber und prüft natürlich gleich, welche Kreuzung war das. Weil bei 3000 Pflanzen, da kennt man die ja nicht alle mit dem Vornamen.
Deshalb hat auch jede ihr Etikett. Solange es kalt ist, lagern sie überall im Haus. Nach den Eisheiligen kommen die letzten in den Garten. Seine Liebe für die Stachelgewächse bleibt für den 74-Jährigen nicht ohne Folgen.
Halt. Ja, hin und wieder kommt es auch zum Stich und man muss es eben mit einem Pflaster stoppen. Ne? Selbst durch Handschuhe gehen die Dornen durch. Ich habe mir sagen lassen, dass es auch Handschuhe gibt, die nicht durchstechbar sind. Habe ich mir bisher nicht gekauft, muss ich zu meinem Leidwesen sagen.
Um die 10 Stunden täglich verbringt er mit der Pflege der empfindlichen Pflanzen. Selbst Kleinigkeiten wie diese Wolllaus können bedrohlich sein. Reinhard Liskes Waffe gegen den Schädling, eine Stricknadel seiner Frau.
Die ist jetzt runtergefallen. Das Problem ist, Wolläuse vermehren sich zuhauf und dann werden sie erst richtig zum Schädling.
Die meisten seiner stacheligen Freunde hat er selbst gezüchtet.
Pfropfen ist eigentlich eins der feinsten Tätigkeiten, die so ein Kaktusfuzzi können muss.
Pfropfen ist eine Veredelungstechnik, bei der 2 Pflanzen miteinander verbunden und so gewünschte Eigenschaften kombiniert werden. Für seine Züchtungen hat er zahlreiche Preise gewonnen, auch für diesen Kaktus.
Das ist die sogenannte Pink Stripes, von der ich mal 240 Ableger hergestellt habe durch so eine Regeneration der Pflanze. Weil ich wollte, dass jeder in den Genuss dieser schönen Pflanze kommt. Ein halbes Jahr später wurde meine Pflanze bereits bei eBay verkauft für 135 Euro. Ich mag das nicht und schon gar nicht, wenn man Pflanzen, die ich verschenkt habe, dann anschließend verkauft. Das geht nicht.
Übrigens, seinen ersten blühenden Kaktus sah er als 12-Jähriger bei einem Nachbarn.
Und das war der Auslöser für meine Kakteenleidenschaft heute. Man ist also gewissermaßen von einem Kaktusvirus infiziert worden. Da hilft keine Medizin. Es wird wahrscheinlich noch so weitergehen.
Dass eine Kakteenblüte nur 1 bis 2 Tage hält, stört ihn nicht. Schließlich hat er ja mehr als 3000 davon.
So. Sehr interessant, ganz toll, der inoffizielle Kakteenweltmeister. Ich möchte noch mal ganz kurz zeigen, dein Buch, Lasst uns beten. Hier ist ja wirklich für jeden Gartenfreund alles ausführlich aufgeschlüsselt. Pflanzen, die zusammenpassen, die nicht zusammenpassen. Blühzeiten sind hier drin, Anregungen, also hier zum Beispiel so ein Blühkalender. Ja. Anregungen,
alles da.
Wie man so einen Garten gestalten kann. Es gibt natürlich auch Menschen, die können sich zum Beispiel keinen Gartendesigner leisten, logischerweise. Aber auch da bietest du Kurse mit Soulgarden. Du hast eine Firma Soulgarden. Da bietest du auch Kurse an, wo Menschen das für sich selber lernen können.
Richtig, wir haben eine Akademie. Mhm. Und dort gibt es Seminare, Online-Kurse, immer wieder neue Formate, wo jeder Mensch Garten gestalten lernen kann. Und da kommen unfassbar tolle Gärten raus.
Übrigens kriege ich bei Instagram in letzter Zeit sehr häufig immer so angezeigt, so eine App, wo man eine Pflanze, die krank ist, abfilmen kann. Und dann sagt mir die künstliche Intelligenz, was man mit der Pflanze machen sollte. Zum Beispiel beschneiden, Cola draufgießen oder was, oder Kaffee oder irgendwie sowas.
Da wäre ich noch ein bisschen vorsichtig. Ich habe es selber ausprobiert.
Ja.
KI ist super, ich liebe KI. Also bei Pflanzen, ich würde sagen, mit dem Bauch verbinden und dann weiß jeder Mensch am besten, was er damit machen soll.
Alexandra, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Wir haben heute alle einen grünen Daumen aus dem Herzen heraus. So, nach seinem kurzer Blick auf morgen, nach seinem Geburtstag heute, geht es morgen bei uns hier auf dem roten Sofa um Udo Lindenberg. Und da kommt nämlich der großartige Kollege Moritz Casalett mit Christina Holstein, die zusammen einen Udo-Podcast machen. Und dann werden die beiden hier sitzen bei der wunderbaren Kollegin Inka Schneider. Morgen also wieder einschalten, 18:45 Uhr. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss.